Ihr Lieben, diese Predigt ist eine Riesenrad-Predigt. Und das liegt daran, dass der Predigttext ein Riesenrad-Predigttext ist. Und der Predigttext ist ein anderer Text, als wir eben in der Lesung gehört haben, aber selbst unser Lesungstext ist ein Riesenrad-Predigttext. Ich beweise es euch, der Lesungstext eben hörte auf mit von ihm und durch ihn. Und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. So viel zu unserem Lesungstext, aber der Predigttext ist ein anderer. Der steht im Epheserbrief, also dem Brief, den Paulus an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat, im ersten Kapitel. Und nach dem Gruß, der so typisch ist für damalige Briefe, setzt unser Predigttext ein. Und er setzt ein mit folgenden Worten. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, er sei gelobt, denn er hat uns gesegnet in Christus mit allem himmlischen oder geistlichen Segen. Das ist diese Riesenradbewegung. Er sei gelobt, denn er hat uns gesegnet. Im Griechischen steht hier zweimal dasselbe Wort. Für gelobt und gesegnet steht im Griechischen dasselbe Wort. Im Hebräischen wäre das übrigens genauso. In der Sprache der Bibel gehört das ganz eng zusammen. Das sind nicht gegensätzliche Sachen, sondern es ist dieses Riesenrad. Gott sei gelobt, denn er hat uns gesegnet. Oder andersrum, Gott hat uns gesegnet, darum sei er gelobt. Eine Riesenrad-Predigt. Und in dieser Predigt geht es darum, was denn überhaupt ein Christ ist. Was ist so ein Christ? Also, wenn du Christ bist, was bist du damit eigentlich? Und wenn du kein Christ bist, aber vielleicht mir überlegt hast, wie das wäre, einer zu werden oder zu sein, dann hörst du jetzt, was das bedeuten würde, ein Christ zu sein. Eine Riesenradpredigt, in der es um das Christsein geht. Warum um das Christsein? Der Rest unseres Predigttextes nach, das ist Vers 3, nach diesem Vers 3, da geht es darum, was wir in Jesus Christus sind. Denn wenn wir in die Bibel schauen, da werden Christen eigentlich gar nicht Christen genannt. Also an zwei Stellen schon. Aber das sind gar keine Christen, die sich da Christen nennen, sondern das sind Nicht-Christen, die sagen, ihr seid doch Christen. Wie nennen sich also die Christen selbst in der Bibel? Wenn Paulus einen Brief an eine Gemeinde schreibt, zum Beispiel an eine Gemeinde in Ephesus, dann schreibt er diese Christen, wie wir sagen würden, an und sagt, ihr Heiligen. Ihr Heiligen in Ephesus, in Korinth, in Thessaloniki, wo auch immer. Ihr Heiligen, was heißt das? Als Christen sind wir nicht Heilige, weil wir keine Fehler machen. Das war auch damals nicht so, denn nachdem Paulus gesagt hat, ihr Heiligen in Ephesus, konnte er ganz schön viel kritisieren im Lebensstil der Leute. Wir sind als Christen Heilige in unserer Beziehung zu Gott. Vor Gott stehen wir makellos, vollkommen, heilig da. Warum? Weil Jesus Christus all das, was so unheilig an uns ist, so unvollkommen, was so falsch, verquer, zerbrochen, was so sündhaft in uns ist, weil Jesus Christus das genommen hat und am Kreuz damit gestorben ist. Weil er unsere Stelle eingenommen hat und wir damit seine Stelle einnehmen dürfen. Die des Heiligen vor Gott. Darum sind wir Heilige. Nicht Christen, Heilige. Und untereinander haben Christen in der Bibel sich als Geschwister angesprochen, als Brüder und Schwestern im Herrn. Warum? Naja, auch der Mitchrist, die Mitchristin ist ja ein Heiliger, eine Heilige. Wir haben diese Gemeinsamkeit. Gott hat uns gemeinsam heilig gesprochen. Gott hat uns gemeinsam zu seiner Familie dazugeholt. Und das macht uns untereinander, nicht unserem Stammbaum nach, aber in dieser geistlichen Dimension, zu Geschwistern im Herrn. Im Herrn, in Jesus Christus. Das ist das Verbindende. Als Christen sind wir in Jesus Christus. Deswegen sind wir Heilige in dieser Gottesbeziehung und Geschwister untereinander. Was Gott uns in Jesus Christus alles gibt, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen in Christus, haben wir eben gelesen, das beschreibt Paulus in diesem Abschnitt, den wir uns jetzt anschauen. Und er bringt vier Aspekte, vier Dinge, was es bedeutet, wenn wir in Christus sind. Den ersten Aspekt hören wir jetzt.
Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in den Geliebten.
Ihr habt es hoffentlich gemerkt, das ist ein sehr komplexer, vielschichtiger, verschachtelter Satz. Wir haben eben nur einen Satz gehört. Und ich möchte euch unbedingt raten, diesen Predigttext, Epheser 1, erstes Kapitel also, Verse 3 bis 14, zu Hause zu lesen und zu lesen, zu meditieren, darüber zu beten, nachzudenken. Er ist so voller Schätze und Geheimnisse und so voller Reichtum, dass ich, wenn ich das alles jetzt predigen müsste, 2 Stunden bräuchte. Und da ich den Verdacht habe, dass 3, 4 von euch das nicht wollen, werde ich nur an der Oberfläche kratzen. Ich werde nur die großen Schlaglichter anschauen. Und es ist so viel Reichtum, den ihr zu Hause bitte, bitte euch zugute führt und darüber lest und betet. Genug des Werbeblocks. Was wir eben gehört haben im Kern ist, in Jesus Christus sind wir erwählt. Wenn du ein Christ bist, also wenn du in Christus bist, würde Paulus dir sagen, dann heißt das, dass Gott dich ausgesucht hat. Gott hat sich für dich entschieden. Er hat dich bei deinem Namen berufen. Er hat gesagt, du sollst zu mir gehören, Teil meines Teams sein, Teil meiner Familie sein. Für dich entscheide ich mich. Und diese Wahl hat er nicht heute getroffen, er hat sie nicht gestern getroffen. Wir haben gehört, er hat sie vor Grundlegung der Welt getroffen. Das ist eine lange Zeit. Ich habe einen aktuellen Vergleich, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, was das heißt. Die WM steht vor der Tür. Unsere Jungs fahren nach Russland, um ihren Titel zu verteidigen. Welche Jungs? 23 Stück. Wir wissen noch nicht genau, wie dieser Kader aussieht, aber das wird jetzt diese Tage passieren. Joachim Löw, unser Bundestrainer, entscheidet sich für 23 Fußballspieler, die unser Land dort repräsentieren sollen und diesen Henkelpott nach Hause bringen. Zu Hause behalten, wie auch immer. Joachim Löw trifft diese Entscheidung jetzt, nach der Saison, vor der WM. Das ist eine sinnvolle Idee, denn so weiß er, welche Spieler verletzt sind oder welche Spieler nicht in Form sind. Er kann gucken, was passt, wie haben sich die Spieler in der letzten Saison entwickelt, welche Spieler nehme ich mit. Stellt euch vor, Joachim Löw hätte diese Entscheidung schon vor der Saison getroffen. Ein Mario Götze wäre wahrscheinlich dabei. Wir hätten ihn aber für verrückt erklärt, also nicht den Götze, sondern den Löw. Weil er nimmt sich doch die Chance, diese Saison abzuwarten, zu schauen, wie die Formkurven sind. Vielleicht entscheidet er sich für einen Spieler, der verletzt ist. Aber wenn Gott uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat, ist das noch heftiger. Stellt euch vor, Joachim Löw hätte nicht vor der Saison, sondern vor 20 Jahren sich entschieden. Alle Spieler, für die er sich entschieden hätte, wären noch in den Jugendmannschaften gewesen. Er hätte schauen müssen, wer hat Potenzial. Er hätte sehen müssen, der Marco Reus, der hat Potenzial, der Götze auch, aber es reicht nicht ganz. Aber es ist noch heftiger. Stellt euch vor, Joachim Löw hätte vor 40 Jahren diese Entscheidung getroffen. Die Spieler waren noch gar nicht geboren. Er war ein junger Spund und er entscheidet sich für Spieler, die dann irgendwann 2018 auf diese WM fahren. Aber es ist noch heftiger und jetzt bricht ein bisschen das Bild. Stellt euch vor, Joachim Löw hätte ungeachtet der Tatsache, dass er selbst noch nicht geboren war, irgendwann im 18. Jahrhundert, bevor in diesem Land das erste Mal Fußball gespielt wurde, sich entschieden für die 23 Typen, die er jetzt mitnimmt. Ungefähr so und noch viel heftiger ist es, wenn Gott sich für dich entschieden hat, nicht heute, wo er weiß, was deine Stärken sind und deine Schwächen, wie deine christliche Formkurve aussieht. Nicht irgendwann in deiner Kindheit, als er Potenzial in dir gesehen hat. Nicht vor deiner Geburt, vor der Erschaffung der Menschheit, vor der Grundlegung der Welt, bevor Gott diese Welt ins Sein gesprochen hat, hat er gesagt, du sollst zu mir gehören. Dich erwähle ich. Das heißt es, in Christus zu sein. Wir hören auf den zweiten Aspekt, den Paulus uns beibringt.
In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte. Um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn.
In Jesus Christus sind wir erwählt und in Jesus Christus sind wir befreit, erlöst. Wir sind befreit von unserer Schuld. Vielleicht kennst du das, dass du Fehler in deinem Leben gemacht hast, Fehlentscheidungen getroffen hast. Vielleicht wusstest du genau, was das nach sich zieht, was für einen Schaden das anrichten kann. Vielleicht hat es dich aber auch etwas überrascht. Und vielleicht merkst du, wie dich deine Schuld belastet, wie es eine Last auf deinen Schultern ist, wie es dich bedrückt, wie es sich um dich schnürt, wie so eine Kette, die dich nur schwer atmen lässt. So kann Schuld auf uns wirken. Und in Jesus Christus wird diese Kette gesprengt. In Jesus Christus wird diese Last genommen. Denn er hat diese Last genommen und ist damit ans Kreuz gegangen. Vielleicht wurde dir schon einmal in Gottes Namen Vergebung zugesprochen. Und vielleicht konntest du das nicht so richtig annehmen. Vielleicht hast du dieses Gefühl, diese Gedanken, meine Schuld hat wirklich real Schaden angerichtet. Da sind Dinge kaputt gegangen. Dinge, die ich nicht ungeschehen oder wieder gut machen kann. Dinge, die bis heute Auswirkungen haben. Und da kann so ein einfaches Wort dir es vergeben, doch nichts daran ändern. Wie kann so ein einfaches Wort diese Tat in dieser Wirklichkeit mit all ihren Folgen, ja was, ungeschehen machen, relativieren, beiseite schieben? Und du spürst diese Last noch immer. Wenn das so ist, dann lass dir eins gesagt sein. Vergebung im Namen Jesu, Vergebung in Jesus Christus ist nicht einfach ein Wort, was irgendwie leicht oder weniger leicht dahergesagt wird. Ja, meine Schuld hat in dieser Welt real Schaden hinterlassen. Es hat etwas angerichtet. Ich habe etwas angerichtet. Und Gott sagt mir nicht einfach Vergebung zu. Es hat Gott etwas gekostet. So wie meine Schuld in dieser Wirklichkeit, in dieser Welt zu sehen war, spürbar ist, so ist es die Vergebung. So ist es Jesus Christus, der am Kreuz hängt. Der sagt, dass er meine Schuld auf sich nimmt. Der sagt, dass er deine Schuld auf sich nimmt. Der dort leidet, der dort stirbt. In Wirklichkeit, in Realität, unter Schmerzen, angeschaut. Es ist nicht nur ein Wort. Und deswegen, weil es mehr ist als ein Wort, deswegen ist das die Kraft, die diese Kette, die mir den Atem nimmt, sprengen kann. Die diese Kette, die mir den Atem nimmt, sprengt, mich von dieser Schuld befreit, entlastet, es nicht ungeschehen macht, aber mich befreit, mich entlastet, mir vergibt. In Jesus Christus bist du erwählt und bist du von deiner Schuld befreit. Wir hören weiter.
In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben.
Ich habe es eben vergessen zu sagen. Ich wollte nach jedem Textabschnitt sagen, das ist ein sehr, sehr dichter Text. Und ihr müsst ihn zu Hause unbedingt lesen und genießen und diese Schätze darin bergen. Und Gott fragen, Gott, was möchtest du zu mir sagen? Macht es. Das große dritte Schlaglicht nach erwählt und befreit ist, in Jesus Christus sind wir zu Erben eingesetzt. Wer erbt? Das sind Söhne und Töchter im Normalfall. Das ist ein Teil der Familie. Es ist selten ein Angestellter, ein Knecht oder ein Sklave. Das ist der Sohn, die Tochter. Vielleicht der adoptierte Sohn oder die adoptierte Tochter. Und genauso ist es auch bei Gott. Ich habe vor ungefähr 2 Wochen einen Vortrag gehört von Rainer Harter. Der hat das Gebetshaus in Freiburg gegründet. Und der beschreibt, wie er überhaupt zum richtig intensiven Beten kam, aber auch dann zu diesem Gebetshaus. Und er beschreibt, bevor das alles angefangen hat, war er in einer Gemeinde ehrenamtlich sehr aktiv, hat ganz viele verschiedene Dinge gemacht. Und er hat irgendwann etwas begriffen. Und als er das gesagt hat, hat mich das sehr berührt. Deswegen erzähle ich es euch jetzt. Er hat begriffen, dass er ein sehr guter Mitarbeiter Gottes ist, weil er viel gemacht hat in der Gemeinde. Auch viele gute Dinge und erfolgreiche Dinge. Dass er ein sehr guter Mitarbeiter Gottes ist, aber ein sehr schlechter Liebhaber Gottes. Er hat viel für Gott getan, aber seine direkte Beziehung zu Gott, die empfand er als irgendwie ärmlich, als schwach, nicht intensiv. Und das hat ihn auf einen Weg gebracht, in das Gebet hinein, in eine neue, intensive Gottesbeziehung, und dann ist auch so ein Gebetshaus dabei entstanden. Wir sind zu Erben eingesetzt. Wir sind Söhne und Töchter, adoptierte Söhne und Töchter in Christus. Wir sind nicht Mitarbeiter, Diener oder Sklaven. Natürlich tun wir Dinge für Gott. Aber das tun nicht nur die Diener, die Knechte und die Sklaven. Das tun doch auch die Söhne und Töchter. Gerade in dieser antiken Denkwelt ist es doch völlig selbstverständlich, dass die Kinder im Haushalt mitarbeiten, im Familienbetrieb mitarbeiten. Aber es ist ein Unterschied, denn sie arbeiten zwar genauso mit wie die Knechte, Diener und Sklaven und Mitarbeiter, aber sie tun es als jemand anderes. Und sie tun es auch mit einer anderen Motivation. Sie tun es nicht, weil sie müssen, weil sie sonst geschlagen werden oder damit sie ihre Lohnabrechnung bekommen, irgendeine Belohnung, ihr Geld. Sie tun es aus einer Beziehung heraus. Sie tun es aus Liebe, sie tun es aus Dankbarkeit, sie tun es aus freien Stücken. Sie tun es aus anderen Gründen und als jemand anderes. Liebe Greifbar-Gemeinde, wir machen ganz viel für Gott und das ist gut. Wir machen ganz viel hier in diesem Gottesdienst, in unseren Hauskreisen, in Glaubenskursen, im Ostseeviertel, in der Stadthalle und wo auch immer wir als Christen in dieser Welt sind. Wir machen ganz viel. Aber, und das ist wichtig, wir tun es nicht, weil wir Mitarbeiter, Diener, Sklaven, Knechte Gottes sind. Wir tun es, weil wir Kinder Gottes sind, weil Gott uns zu seiner Familie hinzugenommen hat, weil er unser himmlischer Vater ist. Weil du sein Sohn bist, seine Tochter bist, sein Kind bist, weil wir zu Erben eingesetzt wurden. In Jesus Christus bist du erwählt, befreit, zum Erben eingesetzt und.
In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit?
Falls dir die Texte zu schnell gehen, zu komplex oder vielschichtig sind, nimm dir doch zu Hause Zeit und lies Epheser 1, die Verse 3 bis 14 wieder und wieder und bete darüber. In Christus sind wir erwählt, befreit, zu Erben eingesetzt und wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ein Siegel. Ein Siegel ist so etwas wie eine Garantie, eine Echtheitsgarantie. Wenn ein Gegenstand versiegelt wird, dann gibt dieses Siegel Auskunft darüber, von wem es kommt, wem es gehört und dass es echt ist, dass es keine Fälschung ist. Es ist eine Garantie nach außen. Gott gibt uns in Christus seinen Heiligen Geist. Das ist wie ein Siegel, was nach außen hin zeigt, sie gehört zu mir. Er gehört zu mir. Nicht als Knecht oder Sklave. Es ist mehr als irgendein Geschöpf. Ich habe diese Person zum Erben eingesetzt. Sie ist meine Tochter, er ist mein Sohn. Ich habe sie befreit. Ich habe sie erwählt, übrigens schon vor Grundlegung der Welt. Eine Echtheitsgarantie. Die Garantie dafür, dass wir wirklich in Christus sind, ist der Heilige Geist in uns. Und vielleicht klingt noch ein zweites Wort aus dem Text in euren Ohren. Unterpfand. Siegel und Unterpfand. Ich arbeite mit beiden sehr wenig in meinem Alltag. Ein Unterpfand, das ist auch eine Garantie. Ich verspreche dir etwas, ich verheiße dir etwas und ich gebe dir schon mal ein kleines Stück, eine Garantie dafür, dass auch der Rest kommen wird, ein Pfand. Ich gebe dir etwas. Gott gibt uns als Pfand, als Unterpfand den Heiligen Geist. Als Garantie für uns nach innen, dass dieses Erbe kommen wird. Dass wir es antreten werden. Dass dieser Tag kommen wird, dieser Tag, wo das Reich Gottes vollendet sein wird. Wo die Tränen abgetrocknet sein werden, wo ein neuer Himmel, eine neue Erde sein wird, wo all das Trennende, all das Zerstörerische, all diese Beziehungsschädigung, die ich Gott gegenüber habe, meinen Nächsten, der ganzen Welt gegenüber und auch mir selbst, wo das behoben sein wird. Das ist unser Erbe, das ewige Leben, das Reich Gottes, es wird kommen. Und die Garantie nach innen dafür, das Unterpfand, ist der Heilige Geist in uns. Also eine doppelte Garantie, ein Siegel nach außen, ein Unterpfand nach innen. Übrigens, jeder Sonntag im Kirchenjahr hat ja so ein Thema. Trinitatis ist es heute, haben wir in der Moderation schon gehört. Es geht um den dreieinigen Gott und an der Stelle im Predigttext sehen wir das. Denkt an den Anfang. Gelobt sei der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat in Christus, unter anderem, indem er uns versiegelt hat mit dem Heiligen Geist. Gelobt sei der Vater, der uns gesegnet hat, weil wir in Christus den Heiligen Geist haben. Eine Riesenradpredigt habe ich euch versprochen. Zum Ende noch einmal, warum es dieses Riesenrad ist. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, er steht im ersten Vers unseres Textes. Er hat uns gesegnet in Christus mit allem geistlichen Segen, mit allem himmlischen Segen. Er hat uns gesegnet. Und was dieser Segen ist, das haben wir uns eben angeguckt. Denn er hat uns erwählt in Christus. Er hat uns befreit in Christus. Er hat uns zu Erben eingesetzt in Christus und er hat uns mit seinem Heiligen Geist erfüllt, versiegelt mit diesem Heiligen Geist in Christus. Das ist der geistliche Segen. Und wenn ihr irgendwann in der nächsten Woche diesen Text durchnehmt und meditiert und lest, werdet ihr feststellen, dass dreimal eine Formulierung da auftaucht. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Gott segnet uns in Christus. Er erwählt uns, er befreit uns, er setzt uns zu Erben ein. Er versiegelt uns mit dem Heiligen Geist und er tut das alles zum Lob seiner Herrlichkeit. Und wenn Gottes Volk das glaubt und in diese Riesenradbewegung des Gesegnetwerdens und Gott Lobens und Preisens einsteigen möchte, dann ruft es